Heute mit Tobias Stosiek, hallo. Sprachen zu lernen, das war wahrscheinlich noch nie so einfach wie heute. Das suggerieren mir zumindest die zahlreichen Apps, die mir mein Insta-Feed zuspielt und die mir versprechen, dass ich noch nicht mal was für tun muss. Alles ein großer Spaß. Aber unabhängig davon ist ja inzwischen üblich geworden, dass Schülerinnen oder Schüler, auch Studierende, ein halbes Jahr, ein Jahr ins Ausland gehen, um dort ihre Fremdsprachenkenntnisse zu erweitern. Eine ganz andere Situation als vor 500 Jahren. Damals beherrschten nur relativ wenige Menschen eine Fremdsprache. Und wer das tat, warum und wie das Ganze vermittelt wurde, das untersuchen jetzt Forscherinnen und Forscher der Berliner und der Mainzer Akademien der Wissenschaften im Rahmen eines Langzeitprojektes. Beteiligt daran ist die Germanistin Andrea Rapp, Professorin an der TU Darmstadt, und die ist mir jetzt zugeschaltet. Hallo, Frau Rapp.
Hallo, schönen guten Morgen.
Welche Menschen mussten denn in der Renaissance oder im Barock überhaupt Fremdsprachen lernen? Wer war darauf angewiesen?
Ja, eigentlich waren sehr viele Leute darauf angewiesen, denn natürlich war Europa zu der Zeit auch sehr, sehr bunt, sehr, sehr vielsprachig und sehr, sehr mobil eigentlich in bestimmten Bevölkerungsschichten. Also es wurde Handel getrieben, es gab Universitäten, junge Patrizier, Kaufleute, Adlige machten sich auf nach Italien, um da ihre Bildung zu erwerben, ihre Grand Tour zu machen. Pilger sind gereist in großer Zahl. Also es gab eigentlich einen riesigen Bedarf daran und so eine Mehrsprachigkeit war gar nicht so ungewöhnlich.
Aber wichtig eben, wenn ich Sie richtig verstehe, vor allem für Vertreterinnen des Adels, die sich so in universitären Kontexten bewegt haben, und für Händler.
Ja, das sind wichtige Kreise natürlich. Aber wie gesagt, denken Sie an Pilger, Pilgerinnen, die aus allen Bevölkerungsschichten natürlich reisen, auch Soldaten, sicher auch einfachere Leute, aber natürlich, wenn wir an Händler, Fernhändler und so etwas denken, dann ist das sicher schon eine etwas gehobenere Schicht.
Ja, gab es denn damals eigentlich sowas wie so eine Lingua Franca, also etwas, was vergleichbar wäre mit dem heutigen Englisch, womit man überall durchkam?
Ja, also sicher war unter den gebildeteren Schichten oder auch der Geistlichkeit oder Leuten, die an der Universität waren, ist das natürlich das Latein.
Das damals noch eine lebendige Sprache war.
Ja, also zumindest wurde es eben in bestimmten Gelehrten und geistlichen Kreisen genutzt. Aber natürlich, also je nachdem, in welchem Handelsgebiet man tätig war, war vieles in der Romania, dann die romanischen Sprachen, aber auch ins Baltikum, denken Sie an die Hanse, bis nach Russland hin, da sind dann Polnisch, Tschechisch oder die baltischen Sprachen auch mal interessant. Also es sind dann schon so größere Räume, wo man sich dann so verständigt hat.
Im Rahmen Ihres Forschungsprojekts, da untersuchen Sie so ungefähr 1000 unterschiedliche Lehrwerke, habe ich gelesen. Genau. Welche Sprachen vermitteln die?
Ja, also wir sind GermanistInnen, also insofern interessiert uns natürlich zunächst einmal das Deutsche, oder das ist unser Ausgangspunkt. Also das kommt in all diesen Lehrwerken vor. Und dann gibt es aber verschiedene andere Sprachen, die dann dazukommen. Das ist natürlich sehr viel Italienisch, Französisch, Spanisch, aber wie gesagt auch dann Niederländisch zum Beispiel, Polnisch, Tschechisch, ein bisschen Englisch, gar nicht so viel, also wirklich sehr viel in der Romania. Und ja, das ist eben für diese Händler, Kaufleute, Soldaten, Handwerker, die reisen. Und diejenigen, die die Lehrbücher verfasst haben, das waren richtige Lehrer und Praktiker. Also das waren nicht Leute, die sich, so wie wir als Wissenschaftlerin, mit der Sprache gelehrt beschäftigen, sondern das waren die, die wirklich unterrichtet haben. Das wird dann so gemacht mit Mustersätzen. Also das, Sie haben ja die Apps angesprochen, dann bekommt man so einen Satz vorgesprochen und spricht den nach. So ein bisschen ähnlich kann man sich das auch vorstellen. Und dann steht der Satz zuerst auf Deutsch da, dann auf Französisch, dann auf Italienisch. Und es sind halt richtige Sätze aus dem Leben. Sie sind natürlich nicht ganz mündlich, genauso wie das in Lehrbüchern vielleicht heute auch manchmal ein bisschen geschriebene Dialoge sind oder nicht ganz mündlichkeitsnah, aber trotzdem, es geht ja darum, sich wirklich ernsthaft zu verständigen mit jemand anderem in einer Fremdsprache. Und deswegen sind das wirklich funktionierende Sätze. Da steht dann drin, wie komme ich hier zur nächsten Herberge oder wo bekomme ich was zu essen?
Alltagsdialoge.
Oder, wie beten wir denn jetzt vor dem Essen? Und dadurch hat man auch ganz viel von der interkulturellen Dimension dabei natürlich.
Oder ganz viel Alltagsgeschichte steckt
und
vielleicht
auch
drin. Und
ganz viel Alltagsgeschichte, ja, das ist ganz fantastisch.
Aha. Sie haben jetzt, das ist ja jetzt schon so eine Art didaktischer Kniff, den Sie uns hier vorstellen. Lässt sich die Didaktik dieser frühbarocken Sprachlehrbücher, lässt die sich vergleichen mit dem, was heute noch gemacht wird?
Ja, Ansätze auf jeden Fall und manches kommt einem ganz modern vor. Ne? Also wirklich dieses parallele Sätze, die dann auch wirklich idiomatisch sind in der Fremdsprache, also nicht Wort für Wort, sondern so, dass es auch funktioniert in der anderen Sprache. Oder zum Beispiel in den gelehrten Grammatiken hat man sehr viel weniger Satzlehre. Aber das braucht man natürlich, um eine Fremdsprache zu lernen. Da muss man wissen, wie der Satz funktioniert und aufgebaut ist, damit man verstanden wird. Und deswegen gibt es in diesen nicht gelehrten Werken tatsächlich schon Informationen zur Syntax, also zum Satz. In Teilen sind diese Dinge ganz, ganz modern.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, dann lernt man über diese Sprachlehrbücher so eine Art Methodengeschichte der Sprachvermittlung, oder? Aber auch so ein bisschen was über Alltagsgeschichte der damaligen Zeit. Was wären denn noch Dimensionen des Wissens, die man aus diesen Lehrbüchern schöpfen kann oder die Sie aus ihnen schöpfen, wenn Sie sie untersuchen?
Ja, wir interessieren uns ja für die Entwicklung der Sprache. Also wir sind historische Sprachwissenschaftlerinnen. Und wir können dann zum Beispiel beobachten, wann bestimmte Veränderungen der Aussprache, der Grammatik, der Syntax in der Sprache schon lebendig waren, weil sie da angewendet werden. In der gelehrten Grammatik wird das dann beschrieben, so und so ist das, aber das war viel früher schon im Mündlichen präsent. So ein ganz einfaches Beispiel ist das Irzen und das Siezen. Dass also zum Beispiel das Siezen als höfliche Form im Mündlichen eigentlich schon früher verbreitet war, als man das dann in den Texten später wahrnimmt.
Also man lernt ganz viel auch über mündliche Sprache aus diesen Lehrbüchern. Weiß man denn, wie erfolgreich der Unterricht war, der über solche Lehrbücher vermittelt wurde?
Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage und schwer aus der Ferne zu beantworten.
Aus der historischen.
Aber man hat natürlich Indizien. Also zunächst mal ist einfach der Bedarf da und es gibt sie in großer Zahl und die werden ja gemessen. Auch die Lehrer, die verdienen ja diese Sprachlehrer verdienen ja ihren Lebensunterhalt damit und der Sprachkontakt und der Austausch mit den Leuten der anderen Sprache muss ja gelingen. Und das ist das, woran die gemessen werden.
Also der Markt regelt die Qualität auch
ja,
damals schon.
Ja, also ein bisschen vielleicht schon, ja.
Das sagt Andrea Rapp, Professorin an der Technischen Universität in Darmstadt und Co-Leiterin eines Forschungsprojektes, das sich mit dem Fremdsprachenerwerb in der frühen Neuzeit oder der Renaissance beschäftigt. Ich danke Ihnen sehr, Frau Rapp.
Ja, Ihnen auch. Ganz herzlichen Dank.
Und das war es auch schon wieder mit sozusagen dem Magazin für deutsche Sprache. Uns gibt es wieder nächste Woche, dann mit meinem Kollegen Hendrik Heinze. Und jetzt verabschiedet sich am Mikrofon Tobias Stosiek.